Willkommen zu Feusi Federal. Das ist der Talk direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim mit interessanten Gästen. Heute mit dem Andreas Faller. Er ist Mitbegründer vom Bündnis Freiheitliches Gesundheitswesen. Er ist früher einmal, schon lange her, aber Vizedirektor vom Bundesamt für Gesundheit gewesen. Und mit ihm wollte ich darüber reden, warum die Kosten hochgehen, warum die Prämien hochgehen und was wir dagegen machen können. Er, wenn er dann das Maul auftut, merkt er ist Baselbieter und darum habe ich einen Wein aus Maisbrach organisiert, aus der Galerie des Alpes. Das wissen ganz wenige Leute, dass es in Baselbiet guten Wein hat.
Also es hat Wein auf jeden Fall. Wie gut er ist, das sage ich dir, wenn wir angestoßen haben.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Ja, ist ganz ordentlich.
Mal, ist doch gut.
Gut, tipptopp.
Andreas. Wir haben das mitbekommen. Frau Baumschneider hat das verkündet. 6% sollen die Prämien aufgehen. So ein bisschen zum dritten Mal in Folge, wo noch so ein bisschen in dieser Grössenordnung Prämien aufgehen. Das ist für viele schon eine Belastung. Und zwar vom Mittelstand, von denen, die nicht Prämienverbilligung bekommen. Was läuft da? Warum geht es jedes Jahr auf?
Ja, das hat eigentlich damit zu tun, dass wir haben mehrere Kostentreiber in diesem System inne. Und wir sagen, die einen sind die guten Kostentreiber, ich kann gerade sagen, warum man das sagt, und die anderen sind die, wo man etwas dagegen machen müsste. Also, auf der einen Seite, das, was wir gute Kostentreiber nennen, ist die Innovation, die ja für Patientinnen und Patienten wichtig ist. Der zweite ist die demografische Entwicklung. Wir werden bei guter Gesundheit immer älter. Das sind sicher zwei Faktoren, wo wir sagen, die sind in der Ordnung für uns. Aber auf der anderen Seite haben wir Faktoren, die wir tragen müssen. Das ist einerseits die Mengenausweitungen im System. Wir reden hier in der Fachsprache auch von der angebotsinduzierten Nachfrage.
Das heisst, wir konsumieren immer mehr Leistungen konsumieren.
Das ist so. Und wir tun zulasten von der Grundversicherung auch Leistungen konsumieren oder verrechnen, was effektiv nicht braucht, wenn wir geringen Nutzen. Und dort müssen wir ganz sicher ansetzen. Und das Zweite ist Fehlanreiz, Ineffizienz, Bürokratie. Und da ist ein immenses Sparpotenzial. Da gibt es Studien, die reden von Milliarden Sparpotenzial. Mhm. Dort muss man ansetzen. Aber das ist nicht so einfach gemacht von heute auf morgen. Da braucht es wirklich vertiefte Reformen im System.
Von was reden wir? Dein früherer Chef, der Alain Berset, hat einmal gesagt, 20% Luft sei im System. Das wären von nicht ganz 100 Milliarden, die es heute ist, wären das 20 Milliarden. Ist das, würdest du sagen, die Grössenordnung oder ist das zu viel? Oder, ja?
Ich weiss nicht, von wo er die Zahl hat. Ich habe keine Ahnung, wie viel das effektiv ist und seriös kann das auch niemand sagen. Okay. Übrigens, die Kosten, du hast jetzt die 100 Milliarden angesprochen, die Kosten, die Grundversicherung ausmachen, sind etwa 40 Milliarden.
Genau, das ist nur ein Teil.
Aber ich möchte wissen, wer ernsthaft die Zahl kann nennen und auch mit Evidenz kann belegen. Fakt ist, und das hast du im Intro gesagt, das ist etwas, was die Bevölkerung belastet, den Kostenanstieg, und wir müssen etwas dagegen machen. Wir müssen jetzt endlich einmal das Richtige machen.
Also, gehen wir in die Diskussion. Wo sollte man ansetzen, deiner Meinung nach? Was ist, ja...
Also, vielleicht zum Einstieg. Die Feststellung, die wir immer wieder machen, ist, dass eigentlich ganz wenige Leute den Gesamtüberblick über das Gesundheitswesen haben. Und es wird immer wieder an diesem System umgeschraubt. An kleinen Ecken
genau,
und
irgendwo.
Enden. Und das bringt meistens einfach nicht. Ich gebe jetzt drei Beispiele. Fangen wir an bei den Generikapreisen. Niemand sagt, man müsste Generikapreise nicht auch kritisch anschauen. Aber wenn der Krankenkassenverband Santé-Suisse sagt, ja, das ist der grosse Sparhammer, dann muss ich dir sagen, Generikakosten, das ist etwa 1 Milliarde Franken, auf 40 Milliarden Franken Kosten in der Grundversicherung, das sind 2,5% ungefähr von diesen relevanten Kosten. Wenn du jetzt die Generikapreise massiv senkst, dann sparst du nicht einmal ein Prämienprozent sparst du ein, weniger als ein Prämienprozent. Und das ist einmalig. Das Gleiche gilt für die Labortarife, die jetzt alle darüber reden. Natürlich muss man die kritisch anschauen, aber dort machst du nicht die grossen Würfe. Und dann mein Lieblingsthema. Es mag sein, dass es CEOs bei der Krankenkasse gibt, die zu viel verdienen. Aber wenn die alle gratis arbeiten, dann spart der Prämienzahler 5 bis 10 Rappen im Monat. Das sind nicht die Würfe. Und ich finde es immer wieder schwierig, wenn sich Leute, Exponenten von Verbänden oder auch aus der Politik in so Themen verbissen und die grossen Würfe einfach komplett ignorieren.
Also sind denn die grossen Würfe?
Die grossen Würfe, da muss ich vielleicht vorweg sagen, das machst du eben nicht von heute auf morgen. Was ich immer wieder störend empfinde, und bin auch nicht der Einzige, ist im Frühjahr der grosse Aufschrei vom Krankenkassenverband, die Prämien donnern wieder durch die Decke im Herbst. Und dann von der Nervosität an, überall im Bundesbern, wo schnelle Lösungen.
Vorstöße an Gogo.
Quick and dirty, genau, hunderte von Vorstössen. Und das geht am Ziel vorbei, weil du brauchst Geduld und du brauchst Beharrlichkeit für die grossen, wirklichen Reformen. Und ich kann dir ein paar Punkte nennen, wo ich nicht der Einzige bin, wo sagt, das sind die wichtigen Punkte. Du musst einmal eben die ganzen Fehlanreize aus dem System rausbringen, du musst das System effizienter machen.
Wie?
Fangen wir mal an, was wir heute haben. Wir haben ein System mit Tarif im ambulanten Bereich, im stationären Bereich, Arzttarif, Spitaltarif. Die sind grossmehrheitlich nicht kostendeckend. Zum Teil sind sie zu hoch, aber zum Teil sind sie nicht kostendeckend. Wir müssen dann mal anfangen, alle Tarife kostendeckend zu machen. Wir haben heute,
dann wird es aber teurer.
Muss nicht zwingend sein, aber vielleicht musst du eben auch investieren, damit du noch sparst. Ich sage dir jetzt auch warum. Das erste Gefälle, das wir haben, ist, wir haben in der Grundversicherung zum Teil nicht kostendeckende Tarife und in der Zusatzversicherung haben wir zu hohe Tarife, die sich querfinanzieren. Mhm. Das führt zu Fehlanreizen. Gut, da kann man sagen, das ist für die Grundversicherung, die Grundversicherten okay. Aber jetzt komme ich zu einem Bereich innerhalb der Grundversicherung. Im ambulanten Bereich sind Tarife nicht kostendeckend, vor allem für Spitäler. Jetzt musst du im Spital ja eigentlich blöd sein, um es mal ein bisschen massiv zu sagen, wenn du Patienten ambulant behandelst, wenn du legst drauf, dann behandelst du sie lieber stationär. Das kostet das System aber mehr. Das heisst, man müsste sich halt wirklich überlegen.
Und das schnell. Ja? Also konkret heisst das, dass man die Leute hospitalisieren, über Nacht behalten, obwohl das nicht nötig wäre, damit man mehr aufschreiben kann und dann kostendeckend sich auch behandeln.
Also, genau so. Ja. Das ist ein typisches Beispiel für einen Fehlanreiz. Wenn die Tarife ambulant kostendeckend wären, dann würde man viel mehr, dort kommt man aus, viel mehr ambulant behandeln. Mhm. Und ja, du musst vielleicht im ersten Moment investieren in die Tarife, aber das ist im unternehmerischen Alltag auch überall so. Wenn du langfristig willst, etwas verbessern willst, musst du am Anfang je nachdem neu investieren. Und in die gleiche Richtung geht ja die Vorlage einheitliche Finanzierung, die jetzt gerade diskutiert wird.
Wollen wir abstimmen, Ende November.
Wollen wir darüber abstimmen. Auch genau dort eliminierst du Fehlanreize aus dem System raus. Und es führt dazu, dass im Endeffekt dann mehr ambulant gemacht wird.
Weil es günstiger ist.
Genau richtig. Und es ist übrigens auch für den Patienten viel besser. Weil ein Patient findet es lustig, über Nacht im Spital bleiben, wenn man es so beheimen kann. Das ist mal sicher ein Punkt. Der nächste Punkt ist, wir haben es vorher schon angesprochen, es werden zu viele Mengen abgegolten. Also es werden zu viele Leistungen abgegolten in der Grundversicherung, die gar keinen wirklichen Nutzen bringen. Und da gibt's
Zum Beispiel, kannst du mir da etwas sagen?
Also. Ja, also ein Beispiel ist, nehmen wir das, wenn die Hausarzt ins Spital überweist. Und dann gibt er dir deine Röntgenbilder mit und du kommst ins Spital und das Spital sagt, ja, die Röntgenbilder machen wir alle nochmal neu. Aus was für Gründen auch immer. Und ich kann dir nur das Beispiel aus Basel sagen, da gibt es ein Röntgeninstitut im Nähe vom Bahnhof, dort schickt die Hausarzt an und dann schickt die nachher das Spital noch einmal an. Das sind völlige Absurditäten. Also ich könnte jetzt noch x so Beispiele nennen. Und das würde man verbessern, wenn man, das ist eine Bestimmung vom Krankenversicherungsgesetz, wie man da diskutiert wird hier im Bundeshaus, der Artikel 32 würde verändern. Das ist so die Zugangsbestimmung zum Gesetz. Die sagt, eine Leistung muss wirksam, zweckmäßig und wirtschaftlich sein.
Ja. Eigentlich eine gute Formulierung.
Die ist perfekt, die Formulierung, aber das sagen wir in der Fachsprache, das müssen wir endlich mal operationalisieren. Man müsste sich mal einig werden, wie man die Bestimmung anwendet. Das Krankenversicherungsgesetz.
Es ist also zu wenig konkret, ja, kann man es so sagen.
Es ist zu wenig konkretisiert. Und das hat man bis heute nicht geschafft. Und es ist heute noch so, wenn du beispielsweise bei den Versicherern 10 Vertrauensärzte etwas fragst, wird dir jeder eine Leistung anders beurteilen. Nicht, weil die Leute nicht kompetent sind, sondern weil sie die Instrumente nicht haben, zum beurteilen. Mhm. Und man darf nicht vergessen, die Bestimmung, die ich jetzt erwähnt habe, die entscheidet einerseits darüber grundsätzlich, welche Leistungen werden über das Krankenversicherungsgesetz finanziert. Sie entscheidet, wie hoch sind Tarif und Preise, zum Beispiel auch von Medikamenten. Und drittens wird jede einzelne Therapie, jede Arztrechnung, jede Spitalrechnung wird nach diesen Grundsätzen beurteilt. Das ist der matchentscheidende Punkt in diesem Gesetz. Und dem hat man zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Man diskutiert immer wieder daran herum, aber man bringt es nicht fertig, das eben super zu konkretisieren und abzubrechen. Eigentlich unverständlich.
Ja, also man hat natürlich gehofft, dass es irgendwie so ein bisschen Auseinandersetzungen gibt, Prozesse und irgendwann dann ein weiser Bundesgericht irgendwie ein paar Fälle entscheidet und so würde das dann das konkretisiert. Das war die Hoffnung vor bald 30 Jahren, oder?
Das klingt wunderbar, wie du das sagst.
Warum hat es nicht stattgefunden?
Das wäre der Beste. Nein, hat nicht stattgefunden. Weil wir haben nur schon einen internen Clinch immer wieder zwischen Parlament und Bundesrat. Der Bundesrat will die Bestimmung so allgemein wie möglich formuliert
haben. Warum?
Dass er auf der Verordnungsebene alles auf seiner Ebene kann regeln kann. Und das Parlament wehrt sich gegen das.
Mhm. Da verständlich, irgendwie.
Kann man sagen, ja, das ist ein langes Thema, vielleicht jetzt nicht für unser Gespräch, aber es ist auch ein Aspekt, um die Qualität von der Rechtsetzung anzuschauen. Aber das ist auch sehr eine fachtechnische Diskussion.
Ja, ja.
Die Qualität von der Gesetzgebung im Gesundheitswesen hat starkes Verbesserungspotenzial.
Du würdest also sagen, wenn klarer ist, eben, was wirtschaftlich zweckmäßig und wirksam bedeutet, dann haben alle im System wissen genauer, was sie sollen machen und was sie nicht sollen machen.
Genau.
Ist das nicht... Also, die Hoffnung kann man ja haben, aber das ist wahnsinnig schwierig, dann im Alltag von der Ärztin oder dem, der im Labor ist und so, das jeweils anzuwenden, weil die haben ja auch noch andere Anreize. Eine Ärztin oder ein Arzt will ja Umsatz machen oder so.
Ja, aber ich gebe dir jetzt ein Beispiel aus der Baubranche. Dort haben wir die sogenannten SIA-Normen. Da haben sich einmal alle Akteure im Bauwesen haben sich geeinigt, wie sie das Gesetz auslegen und haben die Normen miteinander definiert. Inzwischen sind die so allseits bekannt, dass sie auch von den Gerichten angewendet werden. Und da weiss eine Baufirma, wenn sie eine Mauer statt 60 cm 80 cm dick baut, wird es einfach nicht gezahlt. Und bei uns ist es halt einfach so, es wird einfach alles gezahlt. Und zwar vor allem auch eben darum, weil es keine klaren Kriterien gibt. Und wenn ein Leistungserbringer weiss, wenn ich das mache, wird es nicht mehr gezahlt, dann wird das einfach nicht mehr machen. Spätestens das zweite oder dritte Mal, wenn es nicht gezahlt wird. Weil dann begreift das schmerzlich, das wird nicht mehr gezahlt. Und das haben wir bis heute nicht geschafft durchzusetzen. Wir können in andere Branchen schauen, die haben das gemacht.
Also, aber eigentlich wäre das die Aufgabe von der Krankenversicherer. Sie kommen die Rechnung über und würden dann sagen, also sie könnten schon jetzt sagen, ja nein, also das, die, weiß auch nicht, das zweite Röntgen oder das zweite Computertomograph oder MRI am gleichen Tag, das zahlen wir nicht, oder? Wird denn das nicht gemacht von denen?
Das könnten die Versicherer machen. Am besten wäre es natürlich, wenn es die Akteure miteinander machen würden.
Ja.
Aber bei den Versicherern ist es halt auch so, das macht auch wieder jeder auf seine Art. Darum habe ich vorher gesagt, du könntest jetzt 10 Vertrauensärzte von 10 Versicherern bringen und jeder würde es dir ein bisschen anders erklären. Nochmal, nicht weil Leute inkompetent sind, weil wir keinen Konsens haben. Mhm. Also die Versichererbranche hat ein riesen Potenzial, nicht nur die, aber du hast es jetzt angesprochen, etwas im System zu verbessern. Wir sagen immer, die Versicherer müssten echt die Treuhänder der Versicherten sein und müssten das Beste für das System machen. Und es gibt Versicherer, die das Know-how und die Vision haben, andere haben es nicht, andere sind mehr der Durchlauferhitzer für Prämien, die gezahlt werden. Aber nochmal, das ist ein Akteur im System. Ich sprich das jetzt an, weil du es erwähnt hast. Jeder Akteur im System hat die Verantwortung, die Verbesserung anzubringen, die wir jetzt so diskutieren.
Da wird immer populärer, dass man sagt, ja gut, die einheitliche Auslegung von Wirksamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, das könnte man ja anbringen, wenn es nur noch einen Versicherer gäbe, nämlich die Einheitskasse, die staatliche Einheitskasse, dann wird alles besser. Was sagst du?
Ja, also ich glaube nicht, dass das wirklich zur Lösung führt. Vor allem, was meine Hauptbefürchtung ist, wenn wir jetzt so einen Weg gehen würden, dann würden wir das machen, was wir jetzt 10 Jahre aus anderen Gründen gemacht haben, nämlich würden den ganzen Reformkanal verstopfen. Das Schaffen von einer Einheitskasse würde das ganze Gesundheitswesen beschäftigen und lahmlegen. Und wieder, wie in den letzten 10 Jahren, würden die wichtigen Reformen würden nicht so behandelt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Behauptung steht im Raum, man würde die Verwaltungskosten sparen. Da gibt es inzwischen Umfragen, Bevölkerungsumfragen, wo die Leute sagen, ja, ich bin für eine Einheitskasse, wenn man etwa 10% Kosten auch wirklich einspart. Jetzt wissen wir aber, die gesamten Verwaltungskosten von der Kasse sind um die 5%. Also rein einmal von den Verwaltungskosten her, würdest du gar nicht die Einsparung erzielen, was das Volk sich erhofft. Ob es denn wirklich etwas bringt, ist sehr fragwürdig. Wir haben jetzt diskutiert, es wären Varianten. Wir haben jetzt im Gesetz den Experimentierartikel, dass man es einmal in einem Kanton ausprobiert.
Wie jetzt Romodi will das gerne, oder?
Ja. Genf bietet das an. Warum nicht einmal ausprobieren, dann sehen wir, ob es funktioniert oder nicht. Was ich auch noch sagen ist, man muss einfach aufhören, das mit der Sauva zu vergleichen. Es gibt viele Leute auf dem linken Lager, die sagen, das ist Äpfel und Birnen verglichen. Suva ist eine Schadensversicherung, ein Unfall hat einen Anfang und einen Endpunkt. Und Krankenversicherung ist ganz ein anders strukturiertes Instrument. Und das ist ein nicht statthafter Vergleich. Also, das ist nicht wirklich die Lösung der grossen Probleme. Obwohl, wie wir es vorher gesagt haben, die Versicherungsbranche hat Verbesserungspotenzial in dem Gesundheitswesen und hat einen wichtigeren Beitrag zu leisten als bisher. Mhm. Aber die Einheitskasse ist nicht die Lösung der grossen Probleme.
Gut, also du sagst, ein grosser Brocken ist, dass man genauer konkretisiert, ja. Was ist eigentlich, was sind eigentlich die Leistungen, die man zahlt, was gibt es noch mehr für Ansätze? Ja.
Ganz ein wichtiger Punkt ist das Thema Qualitätstransparenz. Also heute ist es ja so, wenn du irgendwo ein Hamburger gehst essen, stehst vor dem Hamburgerladen und schaust auf TripAdvisor, wie der geratet ist. Und dann, je nachdem, wie das Rating ist, gehst du nicht rein. Oder in der Ferien bist, wählst du das Hotel nach so Kriterien. Das haben wir in der Schweiz nicht. Wir haben kein Rating von Spitälern, wir haben kein Rating von Ärztinnen und Ärzten, von anderen Leistungserbringern. Mhm. Wir gehen rein, weil es noch liegt, weil jemand sagt, ja, ist eigentlich noch okay.
Genau, Mund-zu-Mund ja. Propaganda gibt es schon.
Ja. Aber wir haben keine Qualitätstransparenz. Ja. Ich kann dir ein Beispiel sagen, wir haben jetzt vom Bündnis eine Studie in Auftrag über den Nutzen vom Kosten-Nutzen, über den Kosten-Nutzen-Folge, Nutzen vom Gesundheitswesen. Da hat man in Abklägen ein Beispiel herausgefunden, dass es Spitäler gibt, die bei Hüftersatz von der Fehlerquote um den Faktor 4 variieren. Es gibt Spitäler, die viermal mehr kritische Zwischenfälle haben als die anderen. Die sind alle noch im System, die rechnen alle noch genau gleich ab. Wir brauchen transparente, vergleichbare Qualitätszahlen, wir brauchen Ratings von Spitälern, auch von anderen Leistungserbringern. Wir nennen das Benchmarkfähigkeit. Und dann kann man entscheiden, basierend auf Evidenz, auf Qualitätsdaten, wer darf künftig noch welche Leistungen abrechnen. Und jetzt kommt schon der grosse Einwand, ja, das ist noch mehr administrativer Aufwand. Genau. Nein, es gibt die Qualitätsdaten bereits heute, die gibt es. Die müsste man nur vergleichbar darstellen. Es wäre nicht mehr Administration, aber es würde ganz viele Probleme lösen und würde sehr viel Geld sparen. Und gerade der nächste Punkt, es kommt ja jetzt immer wieder das Argument, man müsse Spitäler schließen in der Schweiz. Könnte man ja vielleicht machen. Wie willst du das heute machen? Schlüssel geht rein, Schlüssel verkehren. Kannst du ja nicht, du hast auch gar keine Grundlagen. Wenn du aber klare Qualitätszahlen hast, kannst du sagen, du lieferst weniger gute Qualität, das machst du nicht mehr, oder das gibt dir halt in Zukunft nicht mehr. Wäre übrigens noch ein Punkt, wäre übrigens total zum Vorteil vom Patienten natürlich.
Ja, weil er lieber nicht bei der Hüftoperation eine Komplikation
wird.
Voilà. Heute ist es natürlich so, dass Spitäler oft sind vielleicht Spitalnetz und dann schließen sie irgendwelche Aussenstellen, weil sie rein buchhalterisch feststellen, die lohnen sich nicht mehr. Das ist heute, glaube ich, das Kriterium, wenn irgendwo ein Spital zugeht, oder?
Das ist einer
von denen. Und das ist fair enough, oder? Ich meine, die Spitalfinanzierung, die man vor gut 10 Jahren geändert hat, die hat ja auch wollen, den Druck ein bisschen erhöhen auf die Spitäler. Das ist eine Entwicklung, die man hat wollen. Aber der nächste Schritt wäre schon, da sehe ich schon, dass man auf Qualität schaut. Und,
das ist der wichtigste Reformhebel in diesem System jetzt. Und Leistung zu bringen, die nicht bereit sind, sich dem, ich sage jetzt halt, das auf im linken Lager unschön war, dem Qualitätswettbewerb stellen, die kommen nicht mehr an den Honigtopf, die dürfen halt nicht mehr abrechnen aus der Grundversicherung. Weil in allen anderen Branchen, wo du rumschaust, gibt es einen Qualitätswettbewerb. Und wir haben so eine Art geschützte Werkstatt, wo jeder Anrecht hat, abzurechnen in gewissen Konstellationen. Und Qualität spielt eigentlich überhaupt keine Rolle.
Gut, die Leistungserbringer, ich habe mich an ein Gespräch auch mit Leuten von der Ärztevereinigung FMH erinnern, oder die sagen, das geht gar nicht. Das ist eine Pseudo-Objektivität und da werden dann Leute bestraft, obwohl sie eigentlich gute Ärztinnen und Ärzte sind.
Also Pseudo-Objektivität, ich weiß nicht, das war so eine Schutzaussage. Ich kenne sehr viele Ärztinnen und Ärzte, die Selbstvertrauen haben in die Qualität für ihre Arbeit und sagen, ich stelle mit diesem Wettbewerb sogar gern. Mhm. Es gibt heute in der Qualitätssicherung, Qualitätsentwicklung ganz klare Indikatoren, wie du Qualität kannst definieren, objektiv, an den Fehlerraten aufgehängt. Es gibt inzwischen aber auch international anerkannte Tools, Instrumente, wie du auch die Patientenzufriedenheit nicht nur davon messen kannst, ob es genug Schlagarm auf dem Dessert hat, sondern das Patientenerlebnis wirklich vergleichbar evidenzrelevant kannst darstellen. Mhm. Das gibt es heute. Also man muss nicht einfach sagen, das sei alles irgendwie unklar und intransparent. Heute gibt es ganz klare Kriterien, wie du sowohl die objektive Qualität als auch das Patientenerlebnis kannst darstellen.
Mhm. Bei den Spitälern, da höre ich dann das Argument, ja, also gerade bei den grösseren, so Unispitäler und so, ja, Blinddarmoperation ist überall anders und zu uns kommen natürlich die schwierigen Fälle, also weißt, Patientinnen oder Patienten mit einem Blinddarm, die vielleicht Herz-Kreislauf-Probleme haben oder übergewichtig sind und die privaten Anbieter machen nur die einfachen Blinddarm und am Schluss kommen dann Leute wie der Andreas Faller und tun das alles Äpfel und Birnen in den gleichen Topf, genau. Und dann kommen wir schlecht raus.
Ja, genau. Ja, das Argument ist bestens bekannt. Es gibt auch einen Fachausdruck, wir reden hier von der Risikoajustierung. Also du kannst selbstverständlich die Qualität darstellen unter Berücksichtigung vom Risiko, das hinter jeder Leistung ist. Es ist eben risikoajustiert. Das macht man heute schon. Das ist ein ganz normales Vorgehen. Dass du eben einen Eingriff an einem komplizierteren Patienten, um es mal so zu sagen, anders wert ist als ein einfacher Fall. Mhm. Das, die Bereinigungsmechanismen, die gibt es heute. Und die muss man selbstverständlich anwenden, das ist klar. Mhm.
Also, konkretisieren, was WZW ist, Qualität transparent darstellen, damit der Qualitätswettbewerb besser funktioniert. Was haben wir noch?
Bei der Effizienz ganz klar das Thema, ich sage jetzt das Unwort, Digitalisierung. Jeder verwendet es.
Aber, genau.
Ja, genau.
Und bis jetzt ist alles gescheitert, Entschuldigung.
Das ist es so, ich bin total bei dir und ich sage, es ist auch jetzt schon wieder etwas in der Pipeline, was schon wieder zum Scheitern verurteilt ist.
Das nächste Patientendossier, voilà. Der Bundesrat hat letzte oder vorletzte, ja. Woche gesagt, ja. Wir machen jetzt alles staatlich, das wird wunderbar.
Ja. Also zu diesem Patientendossier, gescheitert ist es mit der sogenannten doppelten Freiwilligkeit. Jetzt hat man gesagt, jetzt tut man es staatlich festlegen. Aber mit zwei Ausnahmen. Man hat ein sogenanntes Opt-out. Du kannst also aktiv trotzdem auf das Dossier verzichten. Und zweitens...
Der Patient oder der Arzt?
Der Patient.
Der Patient, ja.
Aber sicher auch auf Anraten von seinem Arzt kann er verzichten. Okay. Also da werden unzählige Patientinnen und Patienten werden das gar nicht machen. Und das Zweite ist, offensichtlich ist es so in der Vorlage jetzt drin, dass Patientinnen und Patienten können entscheiden, welchen Arzt welche Leistungen vom anderen sieht im Dossier innen. Jetzt stell dir vor, welcher Arzt wird noch auf ein Dossier vertrauen, wenn er gar nicht weiss, ob er alles sieht, was gemacht worden ist bei einem Patienten. Und das ist einfach eine Totgeburt von Anfang an. Und wir werden, wenn das so kommt, in 7, 8 Jahren hier sitzen und werden sagen, es hat immer noch nicht geklappt. Und was ich jetzt auch sehe, hier im Parlament, diskutiert man jetzt schon über die technischen Lösungen. Aber das Problem ist analog. Wir haben ein analoges Problem. Weil wir uns einfach noch nicht klar sind, wie wir das Ding aufsetzen müssen. Wir werden jetzt im Dezember, wir nehmen das jetzt in Angriff, werden wir eine Studienreise machen nach Dänemark. Die haben ein funktionierendes Patientendossier. Ja. Und wollen uns von denen erklären, ob es bei ihnen funktioniert und bei uns nicht.
Sie haben ja nur 20 Spitäler, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe.
Du kannst das System natürlich nicht übernehmen in der Schweiz. Aber du kannst trotzdem von Fehlern lernen oder von Erkenntnissen lernen. Du kannst vielleicht bewusst auch etwas anderes machen als sie. Aber das ist etwas, was wir zu wenig machen in der Schweiz. Wir schauen zu wenig, was andere machen und lernen auch aus ihren Fehlern. Nicht nur aus dem, was sie gut machen. Und das Patientendossier ist ein Paradebeispiel, wo man lernen könnte von anderen. Weil das ist jetzt etwas, was wir wirklich überhaupt nicht gut gemacht haben. Und das, was jetzt hier kommt, ist die nächste Totgeburt. Und wenn du mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern auch hier im Bundeshaus redest, die sich ein bisschen tiefer befasst haben, damit die sagen dir das Gleiche.
Aber jetzt Digitalisierung ist ja mehr als das. Ja. Was ist denn... also wir müssen dann vielleicht das Gespräch wiederholen, wenn du aus Dänemark zurück bist. Aber Digitalisierung im Gesundheitswesen, aber du hast gesagt, das ist ein Schlagwort. Es gibt ganz viele, wo auch Stakeholder, also Ärzte oder Versicherer oder so, die sagen, ja, bei mir müsst ihr nicht sparen, aber wir machen mit bei der Digitalisierung. Es ist auch so ein bisschen wie eine Ablenkung. Also die Gefahr ist da, dass es ein bisschen eine Ablenkungsdebatte wird.
Oder? Das ist so. Das ist das eine, auf das komme ich gerade. Das andere ist, dass die Aktivitäten halt sehr stark staatlich ausgerichtet sind. Wir haben ein grosses Projekt, DigiSante, im Moment, das der Bund lanciert. Ja. Ist an sich ein gutes Projekt, aber es hat den Fokus praktisch nur auf der staatlichen Seite. Aber die Ineffizienz ist vor allem auf der Seite der Leistungserbringer. Auch wieder ein Beispiel. Hat mir eine Ärztin erzählt, die auf einem Notfall von einem Spital arbeitete. Unser IT-System vom Notfall ist nicht kompatibel mit dem vom Spital selber.
Und da gibt's obwohl der Notfall im Spital selber ist?
Ja, da gibt es zum Teil, dass der Arzt
sich... Welches Spital?
Das sage ich natürlich ja, also das ist Informantenschutz, da hast du ja auch als Journalist. Ja. Aber effektiv, die drucken erst einen Bericht aus am Notfall, gehen ins Spital rein und tippen das nochmal ins System ein.
Grosses Kino.
Ja. Und also, da gibt es sicher x
Beispiele. Und klagen dann, dass es keinen kostendeckenden Tarif gibt? Oder?
Gut, das ist auch ein Punkt, der vielleicht mit dem zusammenhängt. Aber da hast du wirklich ein riesen Sparpotenzial, auch bei den Leistungserbringern. Und ich meine auch jetzt, dass es Ärztinnen und Ärzte gibt, komme ich nochmal zurück zum elektronischen Patienten, die sich quasi wehren dagegen und sagen, jo, ich bin jetzt schon so im fortgeschrittenen Alter, ich kann das in meiner Praxis jetzt nicht mehr einrichten. Für meine Patienten ist es für mich technisch zu kompliziert, dann muss ich ganz hart sagen. Aber wenn du nicht mehr bereit bist, diese unerlässlichen Veränderungen mitzumachen, dann geh doch in den Ruhestand. Sorry, das ist jetzt vielleicht brutal hart, was ich sage. Aber Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und die Digitalisierung, nicht als Schlagwort, sondern dass sie, wie du es erwartet, ist wirklich Effizienz bringt, Einsparungen bringt und vor allem auch ein Benefit für den Patienten. Weil je effizienter das System ist, desto schneller bist du bei der richtigen Therapie, desto schneller bist du geheilt. Wer diesen Weg nicht mitgehen will, der hat halt das Recht verwirkt, am Honigtopf Krankenversicherungsgesetz Geld zu beziehen.
Ja, man muss vielleicht auch davon mehr reden, dass es eben ein Honigtopf ist. Es ist ein Privileg, können abzurechnen über so. Eine staatliche obligatorische Versicherung. Also ich meine, es gibt kein staatliches Medienabo, wo ich einfach partizipieren kann. Wir sind als liberales Medium auch dagegen, dass es das geben wird. Und ja, die Leistungserbringer im Gesundheitswesen haben das Privileg und auf der Gegenseite müssen sie gewisse Anforderungen erfüllen. Ich merke, dass es deine Vorschläge letztlich um die Anforderungen herum zirkeln. Einerseits wirtschaftlich zweckmäßig und wirksam, auf der anderen Seite Qualität und auf dem dritten, wie, das dritte Ebene ist, wie tun wir das durchführen, oder? Wie tun wir uns gegenseitig in die Hände schaffen? Und der Staat hat ja irgendwo, kann man auch als sehr liberaler Mensch sagen, er hat irgendwo durch das Recht, diese Vorschrift zu machen, weil er es zahlt am Schluss, oder? Also, ja.
Ja, vielleicht zu dem Punkt, oder? Das Verrückte ist ja, all das, was wir jetzt diskutieren, für all das musst du gar nicht wahnsinnig viel an den Gesetzen ändern. Du kannst viel heute schon mit den heutigen Gesetzen machen. Aber jetzt ist der Punkt, oder?
Warum machen wir es denn nicht?
Eben, jetzt kommt der Punkt. Wir liberalen Akteure, ich sage jetzt mal so, wir beschweren uns, dass der Staat auch und interveniert. Das sage ich auch. Aber solange die Akteure nicht fertig bringen, miteinander die einfachsten Herausforderungen zu lösen, weil jeder praktisch nur seine Partikularinteressen vertritt, musst nicht reklamieren, dass der Staat interveniert. Mhm. Es wäre viel besser, wenn sich die Akteure mehr würden, wie man so schön sagt, ins Benehmen setzen und miteinander Lösungen finden, wo dann halt vielleicht der eine, die auf den ersten Blick einmal kurzfristig einen Nachteil hat, aber langfristig bringt es Vorteile im System. Und das Denken, das gibt es vielerorts, aber noch zu wenig in unserem System. Mhm. Und Akteure schauen primär immer zuerst auf ihr Partikularinteresse. Und dadurch gehen uns viele gute Chancen verloren. Und ich meine, schon der Machiavelli hat gesagt, Reformen scheitern eigentlich immer daran, dass du immer irgendjemanden findest, für den der Status quo besser ist.
Das ist natürlich das, was der Alltag ist da oben. Oder? Ja, also die vielen Vorstösse, die eben jeweils so in der Sommersession und in der Herbstsession eingereicht werden, weil eben plötzlich alle sagen, alle reden von der Prämienhöhung. Ein von diesen Vorstössen, der kommt, eine Idee, die kommt immer wieder, aber sie kommt, glaube ich, jetzt auch in der Wintersession wieder, ist die von dieser Bagatellgebühr im Notfall. Oder? Es ist eine Tatsache, dass viele Leute, insbesondere auch mit ausländischem Hintergrund, das System, dass man einen Hausarzt hat und dass man am Wochenende vielleicht zuerst in die Apotheke geht und vielleicht dann halt am Montag oder irgendwie so zum Hausarzt geht, kennen die nicht, sondern sie gehen in die Notfallaufnahme im Spital. Du hast vorher erwähnt, dort ist es unter Umständen teuer, es ist auch ein Minusgeschäft, hat man können lesen für viele Spitäler. Ja, was sagst du, bringt das etwas, wenn man dort sagt, die müssen 50 Franken zahlen? Das ist ein Vorschlag von der Bettina Balmer, FDP Zürich.
Das ist ein Thema, das man schon ein paar Mal diskutiert hat. In Deutschland kennt man ja so Instrumente.
Aber sehr tief, glaube ich. 10 ja. Euro,
ja.
Oder?
Ja, das ist durch Kaufkraft bereinigt, ist das natürlich viel mehr. Ja. Das entspricht nicht gerade 50 Franken, aber doch mehr. Ist etwas, was man vielleicht auch mal pilotieren müsste. Zwei Sachen muss man sich bewusst machen. Wenn jemand ein gesundheitliches Problem hat, auch wenn er nicht ein Wahnsinnseinkommen hat, und er geht den Behandlungsweg, den er gewohnt ist, ist die Frage, ob 50 Franken jemanden jucken oder ob du nicht halt auch den 50 anlegst. Wenn es dir schlecht geht und du gehst auf einen Notfall, weil du einfach den Weg nicht gewohnt bist zum Arzt von der Sozialisierung von deinem Herkunftsland. Wir glauben, es wäre sicher wichtig, viel mehr zu schauen, wie man die Leute dazu motiviert, andere Wege zu wählen. Wir haben zum Beispiel jetzt auch in mehreren Spitälern die vorgelagerten Arztpraxen, wo die Leute zuerst reagiert werden, bevor sie in einen Notfall reingehen. Die Instrumente müssen wir sicher weiterführen und vertieft anschauen. Und à la bonne, so eine Gebühr, auch die, wir haben jetzt den Pilotierungsartikel im KVG, wir haben ihn, glaube ich, noch nie angewendet. Pilotieren wir das doch mal in ein paar Spitälern und schauen, wie es tut. Dann steht der Vorschlag von der Bettina Balmer nicht einfach im Raum, sondern haben wir ihn ausprobiert. Aber eben, wir haben mit viel Aufwand den Experimentierartikel in das KVG rein, aber wir experimentieren, wir probieren nichts aus. Wir entwickeln es aber auch nicht viel weiter, sondern wir tun einfach ein bisschen am Gesetz schrauben und wieder auf gut Glück etwas verändern. Statt dass wir mit Experimenten, das klingt also mit Versuchen, Evidenz schaffen und dann weitergehen, wäre ein gutes Beispiel zum Ausprobieren. Mhm.
Noch eine Idee, die immer wieder kommt, möchte ich bei dir noch so ein bisschen anbringen, das ist das von den Franchisen. Oder alle, die im Gesundheitswesen ein bisschen sich damit befassen, die wissen, mit Franchisen kannst du ziemlich viel Prämien sparen. Mhm. Und da gibt es immer wieder Ideen, also dass man die Maximalfranchise aufentut, dass man die Minimalfranchise anhebt, dass man sie zum Beispiel vom Einkommen abhängig macht oder so. Diese Debatte kommt wirklich auch eigentlich fast jedes Jahr wieder. Mhm. Und dort geht es natürlich, die Bürgerlichen sagen, das würde zu mehr Eigenverantwortung führen, weil du mehr musst selber finanzieren. Und links sagt, es ist asozial. Schon jetzt tut man niemand auf der Welt so viel aus dem eigenen Sack zahlen wie im schweizerischen Gesundheitswesen. Mhm. Wie siehst du diese Debatte? Mhm.
Also zuerst mal, wir zahlen alles als Bürger aus dem eigenen Sack im Gesundheitswesen. Mhm. Wir haben einfach drei verschiedene Taschen.
Genau.
Auf der einen Tasche steht Krankenversicherungsgesetz, auf der zweiten Tasche steht Steuern und auf der dritten Tasche steht, ich zahle selber Bar aus dem Portemonnaie. Das ist die Realität. Das sind so Verschiebungsübungen, die man immer wieder durchführt. Und im Endresultat zahlen wir immer alles selber. Es ist nur die Frage, aus welchem Sack das muss Geld rausholen. Ob das etwas bringt, ob das wirklich das Konsumverhalten verändert, möchte ich offen lassen, weil wir machen ja die Erfahrung, dass was wirklich kostenrelevant ist, das sind die teuren Behandlungsfälle, gerade auch bei multimorbiden Patientinnen und Patienten. Und die überschreiten die Limite sowieso, die können nichts dafür, das ist mit ihrer, hängt mit ihrer Krankheit zusammen. Ob das wirklich den grossen Effekt erzielt, möchte ich offen lassen, aber auch das, das könnte man ja pilotieren, bei einem Versicherer beispielsweise, und schauen, welchen Effekt es erzielt. Das ist, ich komme wieder zurück, das ist mein Gate und Kensio. Wir schreiben und probieren ein bisschen und machen. Wir machen es immer ohne Evidenz. Wir machen es nicht zu Ende gedacht. Und darum sind wir jetzt seit 12, 15 Jahren, haben wir nur Reformen oder Reformversuche, die nichts bringen. Lieblingsthema, Kostendämpfungspaket, die einfach ineffektiv sind und wirklich nichts gebracht haben. Und mit dem müssen wir aufhören. Und wieso tun wir die Sachen nicht isoliert testen? Das, was funktioniert, verfolgen wir weiter. Was nicht funktioniert, das tun wir üben. Mhm.
Noch eine letzte Frage. Du hast den Mann zum Anfang erwähnt, eben, das Gesundheitswesen kostet sehr viel auch am Ende des Lebens der Leute. Ich habe eine Zahl im Kopf, dass glaube ich, 80% von der Gesundheitskosten von einer Person glaube ich, im letzten Jahr oder letzten anderthalb Jahr oder so anfallen. Das ist ja dann sofort auch eine ethische Diskussion, eine schwierige Diskussion. Was macht man am Lebensende noch alles? Die kannst du ja nicht unbedingt über Qualität abbilden, wie du erwähnt hast. Macht man heute zu viel? Macht man zu wenig? Gibt es Leute, die mehr bekommen als andere? Das ist auch eine Frage von der Gleichheit, oder? Wie soll man dort umgehen? Und, weil das ist ein rechter Kostenblock, oder?
Du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Die ethische Diskussion ist bis heute noch nicht wirklich geführt worden. Und ich habe vorher erwähnt, wir haben beim Bündnis jetzt eine Kosten-Nutzen-Studie in Auftrag gegeben und mit dem Ziel eben nur noch Leistungen zu vergüten, die einen Nutzen erzielen. Aber Lebensqualität ist eben, das sagen sogar die Gesundheitsökonomen, ist ein nutzenrelevanter Faktor. Also auch im letzten Lebensabschnitt kannst du unter dem Aspekt von der Qualität, nämlich von der Lebensqualität, beurteilen, ob eine Leistung Sinn macht oder nicht.
Das ist aber nicht unbedingt Lebensverlängerung, oder? Sehen Sie das richtig?
Muss es nicht zwingend sein. Es ist übrigens interessant, das habe ich kürzlich mit ein paar Ärzten besprochen, die das bestätigen, die sagen, gerade im letzten Lebensabschnitt, gerade auch bei schwerkranken Patientinnen und Patienten, ist es nicht selten so, dass die Patienten sagen, aufhören mit der Therapie. Ich mag gar nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Mhm. Lasst mich jetzt in Frieden meinen letzten Lebensabschnitt noch haben. Das heisst, die ethische Diskussion, die müssen wir unter Einbezug von Patientinnen und Patienten führen. Und man muss die Selbstverantwortung noch stärker nach vorne bringen. Aber wie gesagt, die Lebensqualität ist ein nutzenrelevanter Faktor. Also das heisst, wenn wir über diese Themen reden, dann heisst das nicht, wie es zum Beispiel in gewissen nordischen Systemen ist, die wir ja immer so loben. In Schweden zum Beispiel, wenn du pensioniert bist, dann hast du Mühe, noch ein künstliches Hüftgelenk zu kriegen, weil du bist ja volkswirtschaftlich nicht produktiv. Da sind wir ethisch, finde ich, besser aufgestellt, aber trotzdem müssen wir schauen, wo sind die Grenzen. Und nochmal, wenn du Patientinnen und Patienten involvierst, wird es vermutlich eher günstiger als teurer im letzten Lebensabschnitt. Was ich übrigens noch einen Satz sagen, was dann aber befremdend ist, ist, dass zum Teil dann die Palliativleistungen von den Versicherern nicht übernommen werden. Also wenn ein Patient sagt, ich will die teuren Sachen nicht machen lassen, ich möchte mich palliativ sterbebegleitend behandeln lassen, gibt es Leistungen, die die Versicherer nicht zahlen. Und das ist
absurd.
Das ist, gelinde gesagt, absurd. Ja.
Jetzt ist das Gespräch, haben wir jetzt durchgeführt und am Schluss muss ich sagen, es ist halt alles viel komplizierter, als es für viele, die meisten von diesen 246 Politikerinnen und Politikern einen Stock höher, als wir jetzt hier sitzen, ist. Das ist das grosse Problem, glaube ich, seit 1996, die Einführung vom KVG, wo man gesagt hat, wir machen so einen regulierten Wettbewerb. Das Konzept, es gibt Leute, die das kübeln wollen, aber das Konzept ist, glaube ich, immer noch der Königsweg. Nur ist er viel komplizierter, als man damals, glaube ich, gemeint hat.
Das ist ein anspruchsvolles System, absolut, da gibt dir recht. Ich bin ja auch viel darum im Gespräch mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die sind alle guten Willens, aber die machen irgendwie am Morgen Verkehrspolitik, dann machen sie Finanzpolitik und am Nachmittag noch ein bisschen Gesundheitspolitik. Und darum sagen wir schon lange, und ich sage das auch selber, es müsste jede Partei wirklich Leuchttürme definieren, wo man sagt, das sind unsere Gesundheitsspezialistinnen und Spezialisten. Die nehmen sich auch mehr Zeit für die Themen. Und das tut mir, das gibt es jetzt auch wieder mehr und das scheint mir wichtig zu sein. Aber vor allem der Punkt, die politischen Spezialistinnen und Spezialisten, die sollten nicht nur auf die Lobbyisten hören, die sie da aussen in der Wandelhalle angehen, die für irgendein Partikularinteresse vertreten, sondern sie müssten sich Zeit nehmen, den Fachleuten zuzuhören, die ihnen sagen, was im System für die Kosten, aber auch für die Patientinnen und Patienten Sinn macht. Und das kannst du halt nicht in der Kaffeepause von 9 bis 4 abmachen. Ich sage schnell bei einem Bier, sagen, ja, jetzt tun wir die Medikamentenpreise senken, das ist schnell gesagt. Nochmal, das muss man sicher auch anschauen. Aber die grossen Reformen brauchen Zeit, Zeitinvestment und Aufwand. Und ich sage einfach den Politikerinnen und Politikern, die sich die Zeit nicht nehmen wollen, die sollen sich bitte daraus halten aus dem Gesundheitswesen. Und die sich Zeit nehmen, die sind sehr willkommen, sich einzubringen. Und wenn sie auch Bereitschaft haben, zuzuhören und vom System zu lernen und dann zu verbessern.
Gut, eigentlich wäre das ja die Aufgabe von der Elisabeth Baumschneider. Als Bundesrätin müsste sie ja eigentlich ein bisschen wie auch den Überblick und das grosse Bild wahren. Und das ist ja das Problem gewesen. Ich habe viel über das Gesundheitswesen geschrieben, das Problem gewesen von Alain Berset. Er hat lieber Kostendämpfungspaket gemacht mit 20 Raketen, die irgendwie rauf sind, aber dann verglüht sind in der Regel, als dass er systemisch das angeschaut hat.
Ja, man muss schon sagen, wenn wir Fazit ziehen von den letzten 12, 14 Jahren, dann ist das relativ bescheiden, was rausgekommen ist. Und das hat damit zu tun, dass man einerseits, das höre ich auch immer wieder von Parlamentariern und Parlamentariern, die Interaktion zwischen Parlament und Bundesrat im Gesundheitswesen ist nicht gut. Die hat ein grosses Verbesserungspotenzial. Wir haben lange jetzt ein Bundesamt für Gesundheit gehabt. Dort sitzen exzellente Fachleute. Aber die waren politisch instrumentalisiert. Die Leute haben gar nicht den Freiraum gehabt, ihr Fachwissen ins System einzubringen. Und zu guter Letzt ist man mit den Akteuren nicht partnerschaftlich auf Augenhöhe gesessen. Weil man ist immer hier im Departement ist man davon ausgegangen, der anders denkt, ist primär ein Gegner. Nein, das ist kein Gegner. Das ist ein Partner, der in seiner Funktion eine andere Meinung haben muss und haben soll. Und diesen Weg, zusammen Kompromiss und Lösungen zu arbeiten, das hat man nicht gemacht. Und die Hoffnung ist jetzt gross, dass Frau Bundesrätin Baumschneider das jetzt mit einer neuen Energie reinbringt, dass man auf Augenhöhe miteinander Lösungen erarbeitet. Und dann ist der, der auf den ersten Blick so kompliziert wegen der regulierten Wettbewerb, der ist nämlich gar nicht so kompliziert. Weil du musst viel weniger regulieren, du musst nur, in der Sportsprache gesprochen, das Spielfeld abstecken und den Rasen abpflanzen und spielen drauf, dann die Akteure nach Regeln, die sinnvoll und nachvollziehbar sind.
Sind wir gespannt und auch irgendwo wäre es, glaube ich, Zeit, um ein bisschen den ganzheitlichen Ansatz anzufangen, auch um die Leute zu überzeugen, dass es wirklich funktionieren kann, der regulierte Wettbewerb. Weil sonst irgendwann hat eine Einheitskasse oder sonst irgendein kompletter Systemwechsel hat irgendwann eine Chance, oder?
Das ist so und ich sage das auch den Versicherern immer wieder, sie sollten ihre Verantwortung viel mehr wahrnehmen und damit würden sie die Diskussion auch obsoleter machen nach einer Einheitskasse. Wie noch einmal, da kann man dafür oder dagegen sein. Aber wenn wir das jetzt bringen, dann blockieren wir 10 Jahre das Gesundheitssystem. Mhm. Man sieht es übrigens nur jetzt. Jetzt hat es ja die Eruption gegeben bei den Krankenversicherern mit den beiden Verbänden, die sich auflösen. Genau. Jetzt soll ein neuer Verband kommen. Im Moment sind wir total im Unsicheren. Es ist keine Information da. Auch das ist der beste Nährboden wieder für eine Einheitskassendiskussion, mhm. wo aber das System nicht wirklich weiterbringt in die Richtung, wie wir es jetzt diskutiert haben.
Mhm. Andreas Faller, danke vielmals für die Diskussion. Wir bleiben dran. Ja. Ihr lest auch immer wieder auf nebelspalter.ch zur Gesundheitspolitik. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitdiskutieren. Unten in den Kommentaren. Tun den Daumen nach oben an oder schreiben mir auf dominik.feusi@nebelspalter.ch. Und dann wünsche ich allen eine gesunde, gute Zeit. Bis zur nächsten Sendung. Auf Wiederhören.